Winston Churchill sagte, welch ein Narr bin ich gewesen. Cesare Borgia, das war ein italienischer Politiker und wohl ein Sohn eines Papstes. Fragen Sie mich nicht, wie der zu diesem Sohn kam. Aber der sagt, ich fand es ganz, ganz toll, was er sagt hat. Ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Man hat für alles, sich um alles gekümmert, aber nicht um den Tod. Und der Dietrich Bonhoeffer, den vielleicht noch so manch einer kennt, der ja von den Nazis getötet wurde, der sagte am Ende seines Lebens, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Also ganz unterschiedliche Arten und Weisen, mit dem Tod umzugehen. Jetzt frage ich mich gerade, müssen wir die Kinder noch rausschicken? Das haben wir vergessen, gell? Also die Kinder dürfen jetzt gerade mal alle zum Kindergottesdienst. Wir segnen euch mit einer super Zeit heute Morgen, dass ihr viel Freude erlebt und Jesus erlebt. Okay, zurück zu unseren letzten Worten von berühmten Menschen. Nachdenkliche Worte. Ja, da habe ich mich gefragt, was waren eigentlich die letzten Worte von Jesus? Wenn man so auf menschliche Worte schaut, was war, da haben wir schon gerade was gehört, aber was hat eigentlich Jesus gesagt? Und da gab es ja mehrere Möglichkeiten für den, der hat ja nicht nur eine Chance gehabt. Aber ich meine jetzt das, wo so ganz am Ende, also da war er schon tot und ist wieder auferstanden, da gibt es diese berühmten Worte aus Matthäus 28. Ich lese sie mal vor. Das war nach der Auferstehung. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein. Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Eigentlich ganz berühmte Verse. Man nennt es auch den Missionsbefehl. Also so wurde er dann später betitelt. Und er fängt damit an, dass Jesus sagt, ich habe alle Macht. Manchmal scheint es uns ja nicht so, dass Jesus alle Macht hat, gell, in unserer Welt. Ach, da meinen ja so viele, dass sie alle Möglichkeiten haben, da zu entscheiden. Und ganze Länder müssen dann tun, was sie sagen. Haben wir jetzt erlebt in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Aber Jesus stellt es einfach mal ganz klar, ganz am Anfang, bevor er überhaupt irgendwas anderes sagt, ich habe alle gemacht. Ich habe alle Macht. Ich bin der König der Könige, der Herr aller Herren. Meine Herrschaft hat kein Ende. Und die fängt da an, vor 2000 Jahren, als er, der König, sein Reich einnimmt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, an wen richtet sich denn diese Botschaft? An diese 11 Jünger und die anderen, die da noch dabei waren? Ein bisschen ein großer Auftrag. Also der Auftrag war gleich so massiv, dass es relativ klar war, eine Generation kann den nicht erfüllen. Und deswegen gilt er nicht nur für seine Jünger damals, sondern er wurde an alle weiteren Jünger weitergegeben, die irgendwann mal da noch in die Nachfolge gekommen. Und der Job ist auch heute nach 2000 Jahren noch nicht fertig. Also ich komme immer wieder an Orte dieser Welt, wo Menschen noch nie gehört haben. Das kann dann so aussehen, das war ein ganz einschneidender Moment für mich in Nepal, der dann auch nochmal so meine Berufung herausgefordert hat. Ich war dort mit einem Team, wir sind da mehrere Tage gewandert, kamen in ein ganz kleines Dorf, ganz oben an der tibetanischen Grenze und da war erstmal gar niemand. Alle Leute weg, wir waren so enttäuscht. Das war endlich unser Ziel nach über 2 Wochen unterwegs und wir setzen uns dann einfach hin, das war so ein kleines Dorf mit so Hütten, aus Steinen gebaut gegen den Schnee, da ist ja kalt im Winter. Und dann saßen wir da ganz enttäuscht und haben gedacht, was machen wir denn jetzt? Und plötzlich hörte man Stimmen in einer der Hütten. Und uns wurde bewusst, oh, da ist ja doch jemand da. Und dann haben wir gewartet, haben gebetet und gewartet. Und irgendwann ging dann so eine knarrige Tür auf, 2 Kinder wurden rausgeschoben, die Tür wieder zugemacht, die Kinder hatten fürchterliche Angst vor uns. Und wir dachten, was machen wir jetzt? Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich ein paar Luftballons dabei hatte. einen Luftballon geholt, haben aufgeblasen. Und mit Luftballons kann man ganz tolle Dinge machen. Sehr billig, sehr leicht. Und man kann da Quietschtöne machen und Spiele und was draufmalen. Und ich habe das dann gemacht. Und die Neugierde war größer wie die Angst. Die Kinder kamen dann so auf mich zu. Wir haben dann gespielt. Irgendwann ging die Tür wieder auf. Ein paar Erwachsene kamen raus. Und irgendwann saßen wir dann in so einer Gruppe von Menschen, die sahen ganz anders aus wie wir. Und da haben wir dann ein paar Fragen gestellt. Habt ihr schon mal von Jesus gehört? Nee. Dann habe ich zum Übersetzer gesagt, naja, in Deutschland sagen wir Jesus, in Frankreich sagt man Jesu, in Englisch sagt man Jesus. Vielleicht sagen die das ja bloß ein bisschen anders. Dann hat er ein paar Variationen probiert und die haben alle da gesessen, keine Ahnung. Und dann kam mir eine Idee und habe ich gesagt, habt ihr schon mal von Coca-Cola gehört? Und die Augen wurden groß und es kam ein Lachen auf ihr Gesicht und die, aha, ist es nicht dieses Getränk in der rot-weißen Flasche? Also Dosen haben das noch nicht hochgeschafft, nur Flaschen. Und dann sage ich, ja, genau, das ist es. Und dann waren sie ganz begeistert von diesem Getränk, denn einer im Dorf hatte das irgendwann mal probiert und hatte das davon erzählt. Und jetzt wollten das alle mal probieren. Und die große Frage war, hatte ich Cola in meinem Rucksack mitgebracht? Und ich schaue die an und dachte, ihr seid ja wohl verrückt. Ich musste das alles tragen. Das Letzte, was ich da reingetan hätte, wären Flaschen von Coca-Cola gewesen. Und die waren so enttäuscht, dass ich keine Flaschen von Coca-Cola mitgebracht habe. Und das war der Moment, in dem Gott mein Herz zerbrochen hat. Ich plante nicht in Mission zu bleiben. Ich dachte, ich mache einen Einsatz mit. Und dann sah ich diese Menschen, die nach 2000 Jahren noch keine Chance hatten, etwas von Jesus zu hören. Und ich war traurig darüber, dass die Fritzen, die da Werbung machen für Coca-Cola, einen besseren Job gemacht hatten, wie wir Christen in 2000 Jahren. In mir war alles aufgewühlt. Ich dachte, es ist falsch, dass Menschen von einem ungesunden Getränk kennen, das 125 Jahre alt ist, aber noch nie was von Jesus gehört haben. Und darauf habe ich mich entschieden, mein Leben dafür einzusetzen, dass Menschen hören können von Jesus. Ich kann natürlich niemanden zwingen, ich will auch niemanden zwingen, aber ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden. Und es gibt so viele Menschen um uns rum, wir denken immer, die wüssten von Jesus, aber die wissen eigentlich nicht. Die haben vielleicht noch eine Oma, die mal was erzählt hat. Die waren vielleicht auch schon mal in einer Landeskirche, im großen Gebäude. Die besuchen vielleicht mal hier und da einen Dom, eine Kirche, um aus irgendwelchen geschichtlichen Gründen da nachzuforschen, was da alles war. Aber die haben noch nie davon gehört, dass Jesus eine persönliche Beziehung mit ihnen möchte. Also dieses Mandat, das Jesus gab, wurde weitergegeben von Generation zu Generation. Und jetzt sind wir gefragt, was wir damit machen. Lasst uns diesen Missionsbefehl noch mal ein bisschen genauer angucken. Also der fängt damit an, dass Jesus sagt, geht. Man kann nicht gehen und bleiben. Das ist ein Widerspruch in sich selber. Also man muss sich entscheiden, entweder geht man oder man bleibt. Das ist eine klare Herausforderung für uns. Geht hin in alle Welt. Und es ist das Gegenteil vom Stehenbleiben. Also wir müssen uns aufmachen. Eine Standortveränderung, vielleicht über die Straße zum Nachbar, vielleicht in eine andere Stadt, vielleicht in ein anderes Land und für ein paar vielleicht auch bis zu den Enden der Welt. Wir sind alle gefragt, der Schlüssel ist der gleiche, sich aufmachen, in Bewegung bleiben. Und Jesus lässt uns da keine Chance, eine Wahl, auch wenn ihr vielleicht Lust habt, dann könnt ihr das mal probieren. Er sagt, geht. Ganz klar. Und als ich in Korea war, habe ich ein Sprichwort gehört, das ganz einfach ist. Wenn ihr fischen wollt, dann müsst ihr zum Wasser gehen. Klar, die Fische leben nicht an Land. Man muss irgendwo hin, wo es Wasser gibt. Aber wenn wir uns Christen anschauen, dann sind wir doch ganz oft so, dass wir sagen, kommt doch mal zu uns. Wir treffen uns da sonntagmorgens in der Gemeinde. Wir machen da ein Programm für euch. Aber Jesus hat nicht gesagt, wartet, bis sie kommen, sondern er hat gesagt, geht. Und wir haben alle ganz persönlich Bereiche, wo wir jeden Tag rausgehen. Unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Verwandtschaft, unsere Nachbarn. Gott gibt uns da ein ganz freies Feld zu gehen. Das Evangelium muss Beine bekommen. sonst bleibt es erstmal bei uns. Und Jesus sagt, geht. Ganz einfach, geht. Und wohin soll man denn gehen? In die ganze Welt. Also er hat das jetzt erstmal gar nicht eingeschränkt. Er sagt, in alle Welt. Geografisch gibt es da keine Grenzen. Das ist eine große Vision. Da kann sich jeder wiederfinden. Da gibt es auch was für dich. Und da sind die kleinen tibetanischen Bergdörfer genauso wichtig wie eine asiatische Megacity oder eine Insel im entlegenen Pazifik, ein Indianerdorf im Amazonas, eine Oase irgendwo in der Sahara. Ich habe da so eine Forschungsstation in der Antarktis. Da leben wohl 4000 Leute, die genauso müssen hören von Jesus. In allen Gesellschaftsschichten ruft uns Jesus hinein. In die Politik. Wir brauchen Politiker, die Werte haben. In die Wirtschaft, damit es gerecht wird. Ins Entertainment, damit wir auch Dinge sehen, die einen Wert haben. In den Sport, damit es fair bleibt. Medizinische Bereiche, dass wir auch Barmherzigkeit dort erleben. In unsere Familien, in Bildung, Medien, auch in die religiösen Sektoren. Wir brauchen Menschen an jedem Ort. Jesus ruft uns in alle Gesellschaftsschichten. Vorbild zu sein, Wege für andere zu öffnen. In Kirchen, in Schulen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, Familie, überall. Keine Grenzen. Und auch an den dunklen und hoffnungslosen Orten dieser Welt. In den Flüchtlingslagern, Bordellen, Kriegsgebieten, Terroristencamps, Altenheime, bei den Obdachlosen. Jesus ist ein super Beispiel. Der ging an die nicht so populären Orte seiner Zeit und hat einfach nur geliebt. Einfach nur geliebt. Jesus sagt, geht in die ganze Welt. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Herausforderung, nach Nigeria zu gehen. Es ist ein tolles Land, aber ein Land mit ganz, ganz vielen Herausforderungen, weil nämlich vom Norden der Islam drückt mit Gewalt und Macht in den Süden und die Christen versuchen zu stehen. Und da gibt es so einen Gürtel, den nennt man Gürtel des Feuers, weil da ständig nur gekämpft und getötet wird. Und da gibt es ein Zentrum von Jugend mit einer Mission und da traf ich auf diesen wunderbaren jungen Mann, George, 21 Jahre alt, der mich durch sein Lächeln echt fasziniert hat. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe ihn so ein bisschen gefragt. Der hat gerade so seine Bibel gelesen und ich habe ihn gefragt, hey, erzähl mir mal ein bisschen was von deinem Leben. Das ist immer toll, wenn man mal hinsetzt und den anderen reden lässt. Einfach mal zuhört. Und da hat er plötzlich angefangen zu erzählen. Ich bin irgendwann weggerannt, habe einen Block geholt zum Schreiben und nach 10 Seiten, DIN A4 Seiten, habe ich irgendwann aufgehört zu schreiben, weil der hat so viel erlebt. Ich hatte keine Ahnung, dass er als Kindersoldat rekrutiert wurde aus einem Gebiet, das eigentlich nur ein großer Slum ist. Der sieht so aus. Alle Ungerechtigkeit, die ihr euch vorstellen könnt, gibt es in seinem Gebiet. In Okrika, so nennt sich das. Und die jungen Leute sind alle irgendwie militant aufgewachsen. Also mit Töten aufgewachsen, dass sie sich verstecken müssen, dass sie um ihr Leben bangen müssen. Und ich konnte es gar nicht fassen. Und am Ende das waren etwa 2 Stunden, wo wir geredet haben, habe ich gesagt, wo ist denn deine Heimatstadt? Und dann hat er mir gesagt, nur etwa 20 Minuten weg von hier. Dann habe ich gesagt, wie, 20 Minuten? Da findet all das statt, was von dem du mir erzählt hast, all dieses Morden, all dieses Töten, all diese jungen Leute, die da rekrutiert werden. Und er sagt, 20 Minuten weg von hier. Und dann habe ich sofort gewusst, da muss ich hin. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, da kannst du nicht hin, du bist weiß. Auf deiner Stirn steht geschrieben, du bist ein gutes Lösegeld. Wenn die dich sehen, dann wollen sie dich kidnappen. Ich habe gesagt, weißt du, es gibt keinen Ort, der zu gefährlich für Jesus ist. Und der sicherste Ort ist, wenn wir uns im Willen Gottes aufhalten. Ich habe dann gebetet und habe dann täglich immer wieder nachgehakt, immer wieder gefragt, die Leiter, könnt ihr mir ein Auto zur Verfügung stellen, jemand, der mich dorthin bringt? Ich möchte in diese Region, denn wenn das wirklich passiert, was der mir erzählt hat, der George, dann muss man dorthin. Dann muss das Licht Jesus in diese Dunkelheit hineinbrechen. Weil das Licht ist nämlich stärker wie die Finsternis. Ja, ich habe nicht locker gelassen. Schweren Herzens haben sie mich mit 6 Bodyguards geschickt. Ich, kleine Susi, in 6 Bodyguards. Und wir fuhren dann in diese Region und lange Rede, wir sind dann ausgestiegen, ich habe sie dazu überredet. Und wir landeten dann in einer kleinen, das war nicht keine Wohnung, es war ein Zimmer von einer Frau in einem Slum. Die hatten eine tolle Geschichte, die habe ich gefilmt. Und als ich sie so filmte, lief jemand die Treppe hoch und wollte so in meinen Film reinlaufen. Dann habe ich gesagt, psst, bleib dort, warte. Dann bin ich wieder hinter meine Kamera. Auf jeden Fall war das einer dieser Militanten. Das habe ich dann erst später bemerkt, als ich mir dann ein bisschen Gedanken gemacht habe. Ich dachte, Mann, der ist in diesem Alter, der sieht so ein bisschen brutal aus. Und dem sage ich, sei mal still, bleib mal hier draußen, lass mich mal in Ruhe. Oh nein, dumm Susi, das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Und er blieb dann eine Weile stehen, hat uns zugeschaut und irgendwann ging er dann die Treppe wieder runter. Einer, der George, der mit mir war, der ist dem nachgerannt. Und ich habe dann gemerkt, okay, jetzt müssen wir hier Schluss machen, das wird vielleicht auch gefährlich. Wir haben dann das Interview fertig gemacht, ich habe meine Kamera eingepackt, habe mich bedankt und plötzlich kam dieser George wieder reingerannt und hat gesagt, Susi, mein Freund ist hier. Der hat mir vor ein paar Monaten gesagt, wenn ich Christ länger bleibe wie 4 Monate, dann will er das auch werden. Und jetzt bin ich schon 6 Monate Christ. Da habe ich gesagt, ja wunderbar, hast du mit ihm gebetet? Da sagt er, nee, ich möchte, dass du das machst. Und ich dachte mir so, oh nein. Und kurze Zeit später saß ich einem jungen Mann gegenüber, der mich so richtig herausfordernd angeschaut hat. Ich dachte mir, toll, ein Killer, direkt vor mir, einer, der keine Angst hat vor dem Töten. Und ich hatte niemand, der mich jemals vorbereitet hat auf so eine Situation. Was sagt man zu einem Killer? Und leider ist mein Mund oft schneller wie mein Hirn. Mein Gehirn arbeitet langsamer. Ich habe dann einfach angefangen zu reden und was aus meinem Mund kam, war eigentlich relativ dumm. Ich habe gesagt, hey, triffst du in diesen Tagen gute Entscheidungen? Und er schaut mich an und ich schaue ihn so zurück, weil ich dachte, was war denn das jetzt? Und er macht so, naja. Und ich sage, triffst du viele schlechte Entscheidungen? Und er so, ja. Und ich so, willst du, dass sich das ändert? Und er so, vielleicht. Und ich wusste, ich hatte nur eine Chance. Ich wusste, ich komme wahrscheinlich nie mehr da zurück. Ich werde ihn wahrscheinlich nie mehr treffen. Und es ist so, manchmal treffen wir Menschen wirklich nur einmal. Gott gibt uns eine Chance. Und ich habe allen Mut zusammengenommen und habe ihm von Jesus erzählt. Ganz einfach. Es gibt da jemand, der dich geschaffen hat, der die ganze Welt geschaffen hat, der dich liebt und der eine Beziehung zu dir möchte. Und dazu kannst du dich entscheiden. Ich habe ihm ein bisschen was erzählt von dem Gott, der sich um uns bemüht und den wir immer wieder enttäuschen, dem wir immer wieder so einen Korb geben und immer wieder sagen, nein, danke, wir brauchen dich nicht. Und dann ist wieder eine Notsituation, dann rufen wir wieder. Und ich habe gesagt, da ist jemand, der wartet auf dich. Der will dein Herz von innen nach außen verändern, weil du weißt, dass dein Herz schlecht ist. Und das wusste er. Und am Ende, nach vielleicht knappen 10 Minuten, das war nicht länger, habe ich gesagt, willst du, dass dieser Jesus in dein Herz kommt und dich von innen heraus verändert? Und zu meiner großen Verwunderung schaut er mich an, direkt in die Augen und sagt, okay. Ich war so baff, ich wusste überhaupt kurz, was ich machen soll. Ich habe mich zu George hingedreht und habe gesagt, George, ihr habt es doch in der Schule gelernt erst. Ihr wisst doch, wie man das macht. Bet mal mit dem, dass der Jesus in sein Herz aufnimmt. Und dann hat er das ganz toll gemacht, der George. Ich war ganz stolz auf ihn. Bet mal nach mir, und hat da Jesus in sein Herz eingeladen. Und während wir beteten, hatte ich noch so einen Eindruck, so einen prophetischen Eindruck, den ich dann ausgesprochen habe am Ende. Und wir hatten so eine ganz tolle Zeit hier, mal ein Bild, wie wir beten hier, der George mit seiner roten Hose, betet er auch für ihn. Und was da passierte, das war ganz was Besonderes. Der hat dann hochgeschaut, wir sind dann raus aus dem Haus und er sah sofort anders aus. Da war sofort eine Weichheit. Ich zeige euch nochmal das alte Bild. Also das war kurz bevor. Ich habe also am Anfang meine Kamera rausgezogen, weil ich nicht wusste, was ich mit dem machen soll. Also wollte ein paar Minuten gewinnen, um so mit Gott kurz in Kontakt zu sein. Habe dann mal gesagt, kann ich ein Bild von dir machen? Ja, also das war davor und das war das Bild gleich nach dem Gebet. Da war gleich was, was passiert ist. Und ich habe mich da zu den anderen hingedreht. Da waren inzwischen waren dann alle 6 gekommen, meine Bodyguards. Und ich habe gesagt, hey, was machen wir mit dem? Und die so, wie? Und ich habe gesagt, wir können den nicht einfach hier lassen. Der hat ja jetzt überhaupt nicht verstanden, was er da jetzt gerade gemacht hat. Wir müssen dem jetzt irgendwie, braucht der Jüngerschaft. Der muss jetzt lernen, was es heißt, als Christ zu leben. Und dann haben sie sich kurz angeschaut, kurz beratschlagt und dann haben sie alle gesagt, der braucht eine Jüngerschaftsschule. Das Einzige, was sie kannten. Die Gemeinden wollten die jungen Männer nicht, die waren ihnen noch zu brutal. Und dann habe ich gesagt, naja, dann ruft doch mal euren Chef an, ob wir den mitbringen können. Wir können ja nicht einfach jemanden mitbringen. Doch, den können wir mitbringen. Ich habe gesagt, ruft ihn an. Und während die da telefoniert haben, habe ich mich wieder zu ihm hingetreten und habe gesagt, hast du Lust auf eine Schule? Und er sagt, ja. Und dann sage ich, hast du ein Geld? Sagt er, nee. Sag ich, kein Geld? Kein Geld. Ich sage, vielleicht so ein paar Münzen irgendwo? Ich dachte, so ein Sparschwein oder so. Nee, ich habe kein Geld. Dann habe ich kurz überlegt, weil so eine Schule kostet ja was. Die müssen ja essen und schlafen, brauchen Strom und Wasser. Und dann war mein Gehirn wieder schneller wie mein Mund. Dann habe ich gesagt, ich bezahle die Schule für dich. Und dann habe ich kurz angehalten und habe gesagt, warte mal, was habe ich gerade gesagt? Und der George hatte das gehört, du hast gerade gesagt, dass du die Schule für den bezahlst. Und ich so, dang, wie konnte ich das bloß sagen? Ich sage, wie viel kostet denn eine Schule hier in Nigeria? Da haben sie mir erzählt, 500 US-Dollar. Da habe ich gesagt, ach, zum Glück viel billiger wie in Kona, Hawaii. Aber ich hatte trotzdem keine 500 Dollar irgendwo rumliegen. Aber ich habe mich zu ihm wieder hingedreht und habe gesagt, okay, was ist eigentlich dein Name? Bis zu dem Zeitpunkt habe ich ihn gar nicht gefragt gehabt. Und er hat gesagt, mein Name ist Promise. Das heißt übersetzt Versprechen. Und dann habe ich gesagt, Versprechen, ich gebe dir jetzt ein Versprechen. Und dann musste ich lachen. Promise, I give you a promise. Das hört sich irgendwie witzig an. Ich habe gesagt, wenn du die Schule machst und durchziehst, dann bezahle ich sie für die. Dann hat er gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, okay, dann geh jetzt nach Hause und pack deine Sachen, dann gehen wir jetzt gleich. Dann sagt er, naja, er hätte noch ein paar so Dinge zu erledigen. Dann habe ich gesagt, Promise, du weißt, dass dein Leben an einem ganz seidenen Faden hängt. Heute Nacht könnte ich jemanden töten. Komm mit uns. Sagt er, ah, er kann nicht, er muss noch ein paar Sachen machen. Haben wir ein bisschen hin und her geredet, dann habe ich gesagt, okay, dann komm so schnell du kannst. Ja, es war Mittwoch, er kommt am Freitag. Wir sind ins Auto, fuhren los, nach 10 Minuten klingelt das Telefon vom George und dann war der Promise dran und sagt, ich komme heute Abend. Ich bin bereit zu kommen. Am Abend gab es einen Unterricht im Jugend mit einer Missionssendung, den habe ich geleitet. Irgendwann ging die Türe auf. Und da kamen zwei von den ehemaligen rein mit Promise in der Mitte und er setzte sich ganz vorne hin und hat mir zugehört. Am nächsten Tag waren andere Lehrer dran, zum Mittagessen trafen wir uns. Ich habe gesagt, hey, wie geht's denn dem Neuen in der Klasse? Und er sagte, oh, der ist ja echt anstrengend. Und ich, warum? Was ist schlecht? Sagt er, der redet die ganze Zeit, der hat 1000 Fragen und muss die immer gleich alle beantwortet haben. Der ist echt anstrengend und ich dachte, jawohl, das ist meiner. Der soll ruhig fragen, der hat nämlich ganz viele Fragen. Ich weiß noch, wie ich dann heimflog über Deutschland nach Amerika und war bei meiner Mutter. Mein Vater ist tot und konnte nachts nicht schlafen. Das hat mich so aufgewühlt mit den jungen Jugendlichen da. Und ich saß da im Bett in der Nacht und habe zu Gott gesagt, Mann, wie bezahle ich das jetzt eigentlich? Ich habe da kurzerhand gesagt, ich gebe dem 500 Euro oder 500 Dollar und jetzt habe ich die gar nicht. Und Gott erinnert mich an was, das hatte ich total vergessen. Bei meiner Mutter gab es noch so eine Schublade. Ich habe da noch so ein Zimmer, so wie man das eben hat, so ein Jugendzimmer. Und da waren so eine Schublade und Gott sagt, guck mal in diese Schublade. Und da waren so ein paar Umschläge und da fand ich plötzlich einen Umschlag, Susis Geburtstagsgeld. So als guter Schwabe habe ich das immer so weggelegt gehabt, über Jahre hinweg völlig vergessen, dass es das noch gibt. Ich habe es aufgemacht, da waren ein paar Scheine drin, ich habe es gezählt, es waren 550 Euro. Und mein erster Gedanke war, das gibt's ja wohl nicht. Hier, das Geld für The Promise. Mein zweiter Gedanke war, halt, 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 halt. Dieses Geld war für mich, für meinen Geburtstag. Manch einer hat da sogar, glaube ich, zu mir gesagt, tu sie das für dich, nicht, dass du das wieder irgendwo hingibst. Und dann hatte ich so eine Möglichkeit, mich zu entscheiden. Ihr kennt das alle, diese Entscheidung oder diese Entscheidung. Und ich wusste, wenn ich nicht bereit bin, das Geld zu geben, dann habe ich auch keine Vollmacht, anderen zu bitten, an dieser Sache teilzunehmen. Und daraufhin bin ich extra um 7:30 aufgestanden, bin um 8 Uhr morgens der erste Kunde in der Bank gewesen und habe das Geld eingezahlt für Nigeria, für diesen Promise. Und dann bin ich weiter nach Amerika. Und über die nächsten Monate sind immer wieder tolle Dinge passiert. Wir haben natürlich viel Kontakt gehabt, auch zum Promise. Der hat dann die ersten Fortschritte schon gemacht, war so ein bisschen rau noch, seine Schale war noch hart. Und irgendwann kam ich ins Gespräch mit diesem Leiter von Nigeria und der sagt, naja, es gibt da noch ganz viele solche wie den Promise, die gerne DTS machen würden. Da sage ich, wie, da gibt es noch viele. Er hat gesagt, wenn ich wollte, gäbe es morgen 100, die kommen würden. Da sage ich, ja, was hält dich zurück, die einzuladen? Dann sagt er, naja, ich habe das vor ein paar Monaten gemacht und dann hatten wir nichts mehr zu essen auf der Base. Wir können einfach nur alle diese jungen Leute durchfüttern. Wir brauchen da auch echt Geld dafür. Und daraufhin haben Paul und ich dann was gestartet über die letzten Jahre hinweg. Und wir haben einfach Leute eingeladen in dieses Projekt. Und irgendwann habe ich gesagt, schick mir mal ein paar Bilder, damit man mal sieht, wie diese jungen Leute aussehen. Weil das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Jetzt habe ich da so ein paar Bilder, die sind mit dem Handy gemacht. Die sind echt. Also die sind richtig militante Junge. Das sind nicht irgendwelche netten jungen Leute, die irgendwie da so rumhängen im Dschungel. Nee, die haben richtig Waffen und die sind auch sehr hart unterwegs. Und die sehen so aus, bevor sie zur Jugend mit einer Mission kommen. Und wenn sie dann eine Jüngerschaftsschule machen und am Ende ihrer Jüngerschaftsschule nach 9 Monaten sehen sie dann so aus. Also eine Transformation in ihren Herzen, die Gott in ihnen wirkt. Und es ist unglaublich, das zu sehen. Und ich hatte jetzt, noch gar nicht lang her, vielleicht vor 4 Monaten, diesen Leiter wieder am Apparat, den Paul von Nigeria. Und ich habe gesagt, hey Paul, wie viele von diesen Jugendlichen haben jetzt eigentlich eine DTS schon hinter sich? Und er sagte, oh Susi, das sind weit über 2000. Weit über 2000. Geht hin, macht einen Unterschied. Vielleicht erstmal für einen Einzelnen, den er berührt. Ich hatte keine Ahnung, dass daraus irgendwas entstehen könnte. Und inzwischen sind es über 2000 Jugendliche, die da einen neuen Start ins Leben bekommen haben. Ein kleiner Anfang, eine kleine Entscheidung, ein kleines Opfer und Gott kann was tun. Gehen wir zurück zum Missionsbefehl. Ruft alle Menschen in aller Welt, alle Menschen, 7,874 Milliarden, habe ich gestern Abend noch nachgeschaut, Milliarden Menschen gibt es in dieser Welt. Alle Völker, alle Sprachen, es gibt noch über 278 Millionen unerreichte Menschen. Also Menschen, die kein Zeugnis von Jesus haben. Wo es niemanden gibt, der die Bibel in ihrer Sprache übersetzt oder ein Radioprogramm macht, das sie sich anhören können. Oder wo es eine Gemeinde gibt, wo sie hinlaufen können. Das gibt es noch, heute in unserer Zeit. Wenn Jesus sagt, wir sollen alle Menschen rufen, dann meint er damit die Alten, die Jungen, die Kranken, die Gesunden, die Reichen, die Armen. Einfach alle. Jeden. Jesus will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommen. Und es darf ganz kreativ aussehen, weil für diese 7,6 Milliarden Menschen gibt es auch 7,6 Milliarden verschiedene Wege, sie zu rufen. Jesus sagt, ruft alle Menschen. Da hängt ja das Predigen mit zusammen. Aber eigentlich ist es viel breiter. Es ist das Kommunizieren. Diese gute Botschaft weiterzugeben, wo Jesus sagt, ich liebe dich und möchte eine Beziehung mit dir. Und wie sollen wir predigen? Der eine macht es mit Worten. Könntest du das Evangelium in 5 Minuten jemandem erzählen? Manchmal hat man nur 5 Minuten. Und es ist wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir auch von dem weiter erzählen können, was wir wissen, was uns wichtig ist. Überlegt euch eine kurze Botschaft, die 5 Minuten dauert, jemand im Zug, jemand in der Straßenbahn, kurz von Jesus zu erzählen. Eine kurze Geschichte aus deinem Leben, das sind die mächtigsten Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben. Was du erlebt hast, ganz was Besonderes. Aber wir können natürlich auch mit Taten Jesus weitergeben. Rede nur, wenn du gefragt bist, aber lebe so, dass man dich fragt. Bekanntes Sprichwort. Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Man kann mit Großzügigkeit ganz harte Herzen knacken. Mit Pflege, mit Geduld, mit Liebe, mit Worte, mit Freundlichkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Menschen zu rufen. Und es ist nicht nur für so ein paar Superchristen, für so ein paar Missionare, dieses Mandat, es ist für jeden von uns. Und am Ende dieses Satzes, wo Jesus uns ruft zu gehen und die gute Botschaft an alle Enden der Welt zu allen Menschen zu bringen, gibt er uns einen Zuspruch, was es uns möglich macht, es zu tun. Er sagt, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Es ist eine unglaubliche Zusage. Da ist eigentlich kein Raum für Angst. Auch nicht am Ende dieser Corona-Saison. Jesus spricht uns was Unglaubliches zu. Ein Auftrag für uns alle. Und dann, was passiert in der biblischen Geschichte? Zeichen und Wunder lassen nicht lange auf sich warten. Mit Macht wird Jesus in den Himmel hochgezogen. Und die Jünger stehen da und schauen hoch, bis irgendwann ein Engel vor ihnen steht. Was schaut ihr denn da in den Himmel? Die sind noch ganz weg. Ich meine, das muss ja auch cool gewesen sein. Aber der Engel erinnert sie daran, dass sie einen Auftrag haben. Und aus dieser Handvoll ungelehrten Leuten, das waren nicht die coolsten, besten dieser Zeit, die Jesus sich da ausgewählt hat. Das waren ganz einfache Leute, ungebildete Leute. Und die haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Die waren erstmal unerfahren. Die waren auch verängstigt, haben sich eingeschlossen. Und als dann der Heilige Geist auf sie fiel, da sind sie gegangen und haben mit Vollmacht, mit Zeichen und Wundern gepredigt. Sie sind gegangen. Und diese Herausforderung, hinzugehen und zu predigen, die steht auch für uns heute. Jesus hat so ganz absolute Worte gewählt in diesem Missionsbefehl. Dass er alle Macht hat, dass wir in die ganze Welt sollen, dass alle Menschen hören sollen, dass er immer bei uns ist. Also das ist nicht so eine halbherzige Aufforderung von ihm, sondern ein klarer Befehl. Aber ich denke, viel mehr als ein Befehl ist es eine wunderbare Einladung an uns alle. Er will uns teilgeben lassen an diesem Auftrag, Teil dieser weltweiten Bewegung zu werden, die schon vor vielen, vielen Jahren angefangen hat und die über unser Leben hinaus auch noch weitergehen wird. Wir dürfen da ein Puzzleteil dieses riesigen Bildes Gottes werden. Und jeder Christ spielt eine Rolle in diesem Reich Gottes. Auch wenn du vielleicht nie ein Missionar in einem fremden Land wirst oder ein Prediger, ein vollzeitlicher Prediger, kannst du dennoch aktiv an der Erfüllung dieses Missionsbefehls teilhaben. Nicht jeder Christ muss seinen Beruf aufgeben und Missionar werden. Nicht jeder Christ muss in alle Welt gehen und bis an die Enden der Welt. Aber wir sollen alle gehen und in Bewegung bleiben. Das ist unsere Herausforderung. Ganz gleich, wie deine Lebensumstände aussehen, Gott wird dir immer Möglichkeiten geben, deinen Glauben an andere Menschen weiterzugeben. Die Frage ist, nimmst du diese Möglichkeiten wahr? Hörst du seine Stimme und bist du gehorsam? Lässt du deinen Glauben leben, deine Taten sprechen? Vor ein paar Wochen war ich in Ostdeutschland. Ich habe da die letzten 3 Monate mitgeholfen, eine Jüngerschaftsschule zu leiten. Und da schickte uns ein Lehrer hinaus auf die Straße in Thüringen. Das ist jetzt also auch nicht gerade meine Stärke, ganz ehrlich. Da kriege ich ganz nasse Hände. Wie rede ich denn da jemand an? Ach, der ist doch gerade zum Einkaufen und die Oma, die hat doch nicht wirklich Zeit. Und ich habe 1000 Ausreden in meinem Kopf. Warum nicht? Und innerhalb von 2 Stunden haben wir 4 Bibeln verteilt, für 2 Menschen gebetet. Eines darunter war ein afghanischer Flüchtling, 18-Jähriger. Als wir ihn fragen dürfen, für dich beten, hat er gesagt, ja. Wir waren so überrascht, dass sie uns das erlauben und wir haben gebetet. Und Menschen wurden berührt, eine Oma hat geweint, die Bibeln wurden gerne angenommen und es war gar nicht so schwer. Aber wir müssen es wagen. Ich denke, Jesus will uns einladen zu einem evangelistischen Lebensstil. Also nicht nur, auch durch Corona sind wir noch mehr zu Hause gewesen, haben uns noch mehr eingeigelt, sondern einfach auch jetzt nochmal ganz neu zu sagen, ich möchte eigentlich einen Lebensstil leben, wo andere auch teilhaben können an meinem Leben. Und warum? Weil es um uns herum ganz viele Menschen gibt, die Jesus nicht kennen. Wir denken immer, sie kennen ihn, aber sie kennen ihn nicht. Und Jesus gibt uns Chancen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, mache dich auf und sei mutig. Was hast du eigentlich zu verlieren? Nichts. Du willst ja niemanden zwingen zu glauben. aber du kannst ihm eine Einladung geben. Geh ins Wasser, wo du fischen kannst. Arbeite aktiv an deinem eigenen Glauben. Die Sommerzeit bietet sich da an, dass man mal vielleicht ein Buch nimmt und ein bisschen schmökert, dass man sich vielleicht mal mehr Zeit für Gott nimmt, vielleicht auch mehr aktiv mal auf Leute zugeht. Ich möchte euch empfehlen, mal Biografien zu lesen von tollen Menschen, die vor uns gelebt haben, die ganz besondere Dinge für Jesus getan haben. Und wenn ihr da verschiedene Bücher lest, dann merkt ihr plötzlich, da gibt es so gleiche Dinge, die die alle machen. Solche Schlüssel, warum ihr Leben denn so aktiv war und so erfolgreich. Gott schickt uns Menschen aus allen Nationen vor unsere Haustür. Wenn ihr da mal eure Augen aufmacht, da seht ihr alle möglichen Nationalitäten, die plötzlich da sind. Aus Ländern, wo wir vielleicht gar nicht missionieren dürften. Plötzlich sind sie bei uns. Wie kann man die einladen in unsere Gemeinden? Wie kann man sie in unsere Gärten einladen? Wie kann man mit ihnen Zeit verbringen? Junge Menschen, wo hängen die rum? Wo sind die? Wer geht zu ihnen? Es gibt so viele Möglichkeiten, einen evangelistischen Lebensstil zu leben. Ich denke, die Einladung ist klar. Die Frage ist, bist du all in? Willst du ganze Sache machen? Oder bist du eigentlich mehr so am Hinken, mal da, weiß nicht so ganz so richtig, wo ich hinköre? Und das mit Jesus, naja, schon gut, aber vielleicht auch nicht so ganz massiv. Wisst ihr, ihr könnt keinen zwei Herren dienen. Es gibt nur einen König in deinem Herzen. Entweder ist es Jesus oder es ist nicht Jesus. Und ein halblebiges Leben ist schlimmer wie ein Leben fern von Gott. Weil dann bist du nicht nur halbherzig dabei, sondern bist auch noch ein schlechtes Vorbild für andere. Also, die Einladung steht heute Morgen. Es gibt einen tollen Bibelvers in Jesaja, der mich kennt, der hat es schon öfters markiert. In Jesaja 6, Vers 8 gibt es einen ganz tollen, einfachen Bibelvers, der mein Leben verändert hat und immer wieder neu verändert. Denn diese Sache mit Jesus, die fängt mal an. Irgendwann hat sie einen Start, wo wir es Ja sagen zu Jesus. Ich möchte, dass du in mein Herz kommst. Aber dann ist es auch immer wieder ein neues Ja. Komm und erfüll mich wieder frisch. Du bist natürlich schon da, aber ich brauche wieder eine neue Füllung mit deinem Heiligen Geist. Ich bin da irgendwie wieder trocken geworden. Mein Glaube, der hängt gerade so ein bisschen. Ich brauche wieder neu von dir. Und dieser Jesaja, der hat was ganz Tolles gebetet. Hier bin ich, Herr, sende mich. Also da war natürlich noch eine Geschichte davor. Jesus, oder er sah so eine Vision, einen offenen Himmel. Und da sprach Gott zu ihm, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Oder wen sollen wir senden? Wer will unser Bote sein? Und da antwortet dieser Jesaja, ohne dass er wusste, was das wirklich für ihn bedeutet. Also er wusste nicht, wie sein Leben sich dann verändert. Hat er einfach geantwortet, hier bin ich, Herr, sende mich. Hier bin ich, Herr. Mit all dem, was ich kann, mit meinem Besitz, mit meiner Zeit, mit all den tollen Dingen, die mich ausmachen, hier bin ich. Aber ich bin hier auch mit all meinen Lasten, mit meiner Sünde, mit all den Dingen, die ich schon seit Jahren, mit denen ich schon seit Jahren kämpfe, die sich nicht verändern in meinem Leben. Hier bin ich auch mit dem ganzen Schrott. Und dann rufe ich zu Gott und sage, Herr, sende mich, ich möchte ein Bote für dich sein. Ich möchte ein Licht für dich sein in dieser finsteren Welt. Denn die Augen des Herrn schauen auf die ganze Erde und er sucht nach Menschen, denen Herzen ihm zugewandt sind. Das steht in der Bibel. Gott sucht nach Menschen, die ihm zugewandt sind. Möchtest du so ein Mensch sein, der verfügbar ist für Gott, der bereit ist, auch etwas zu wagen, das er vielleicht nicht gewohnt ist? Ich möchte uns heute Morgen einladen, dieses Gebet zu sprechen. Für den, der das möchte. Es ist ein bisschen ein, risikoreiches Gebet. Hier bin ich, sende mich. Denn ich weiß ja nicht, wo Gott mich hinsendet. Aber wir dürfen da einfach auch in dem ruhen, A, dass er weiß, was das Beste für uns ist. Und B, dass er uns zusagt, ich bin bei euch alle Tage. Also kein Ort dieser Welt ist gottlos, wenn wir mit ihm mit hineinnehmen. Deswegen brauchen wir da keine Angst haben. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns zu was herausfordert, was auch möglich ist. Also jetzt würde ich kurz einen Moment der Stille uns geben, 30 Sekunden, da könnt ihr kurz überlegen, möchte ich dieses Gebet aussprechen? Hier bin ich, Herr, sende mich. Und ich, also einfach kurz die Augen zumachen, dann hören wir kurz und dann möchte ich die bitten aufzustehen, die das wagen möchten, dieses mutige Gebet auszusprechen. Und dann beten wir zusammen und dann möchte ich euch noch segnen. Okay? Also, 30 Sekunden der Stille. Überlegt euch, möchte ich dieses Gebet vor Gott heute und vor dieser Gemeinde aussprechen? Können wir einfach die Augen zulassen. Wer jetzt gern aufstehen möchte und dieses Gebet auszusprechen, der darf jetzt gern einfach aufstehen als Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du jetzt einen Schritt wagst auf Gott zu. Einfach die Augen zulassen, das hilft uns zu konzentrieren. Und dann beten wir diese einfachen Worte aus dem Jesaja zusammen. Und ich würde sagen dreimal. Einmal, um uns Mut zu machen. Das zweite Mal, ja, da meinen wir es dann ein bisschen mehr. Und das dritte Mal machen wir es dann mit Vollmacht. Und es ist einfach, ganz einfach, hier bin ich, Herr, sende mich. Ich zähle auf drei und dann sagen wir das zusammen. 1, 2, 3. Hier bin ich, Herr, sende mich. Nochmal. Hier bin ich, Herr, sende mich. Und nochmal mit Vollmacht. Hier bin ich, Herr, sende mich. Und wenn wir doch jetzt einige sind, würde ich sagen, beten wir auch, hier sind wir, sende uns als Gemeinde. Okay, 1, 2, 3. Hier sind wir, Herr, sende uns. Nochmal. Hier sind wir, Herr, sende uns. Und nochmal. Hier sind wir, Herr, sende uns. Herr, wir danken dir, dass du so ein persönlicher Gott bist, der an jedem von unserem Leben interessiert ist. Danke dir, dass du einen guten Plan mit jedem von uns vorhast und dass du dich danach sehnst, dass wir unseren Glauben weitergeben, weil du möchtest, dass dein Reich wächst. Und so möchte ich euch segnen jetzt mit neuen Erfahrungen, Erlebnissen, mit offenen Türen zu Menschen und zu ihren Herzen, ganz besonders in den nächsten Tagen. Dass Gott euch da neue Möglichkeiten schenkt und ihr auch eure Antennen ausgefahren habt und diese Möglichkeiten erkennt. Ich segne eure Augen, dass ihr Menschen sehen könnt, so wie Gott sie sieht. Ich segne eure Ohren, dass ihr die Stimme Gottes wahrnehmen könnt, wenn er euch eine Möglichkeit, eine Chance gibt. Ich segne euren Mund, dass ihr mutig seid, die Worte auszusprechen, die Gott euch auf die Zunge legt. So hat er es euch verheißen. Ich segne euch eure Hände, dass wenn er sie auf jemand legt, dass sie Gott spüren durch euch. Ich segne eure Füße, dass ihr dorthin geht, wo Gott euch hinsendet, auch ohne Angst. Und über allem segne ich euer Herz, dass ihr bereit seid, die Dinge zu tun, die Gott euch zeigt. Und so segne euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Er möge euch offene Türen geben, damit euer Glaube sich in anderen vervielfältigen kann. Und so segne ich eure ganze Gemeinde auch, die ja noch ganz frisch ist, dass ihr da auch dieses Evangelistische ganz in euren Fundament mit aufnimmt, dass die Evangelisation immer was ist, wo ihr dran seid und dass immer diese Türen weit offen sind für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und dass ihr eure Herzen ganz weit aufmacht und sie auch willkommen heißt, auch wenn sie anders aussehen, wenn sie andere Sprachen sprechen, wenn sie ganz anders drauf sind. Segne ich euch, dass ihr diese Weite habt in eurem Herzen, dass ihr jeden aufnimmt in eurer Mitte. Und so danken wir dir, Herr, dass du uns Kraft gibst und Mut, diese neuen Schritte mit dir zu wagen. Wir danken dir, dass du, allmächtiger Gott, König aller Könige, dich herunterlässt auf unsere Ebene und bereit bist, mit uns Hand in Hand zu gehen. Wir danken dir und wir preisen dich. Halleluja. Amen.